Ja, hallo zusammen. Selber zu meiner Person möchte ich gar nicht so viel sagen. Jürgen Wagner ist mein Name. Ich bin geschäftsführender Vorstand der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen. Vielleicht mehr kurz oder noch zwei Sätze mehr zur Informationsstelle Militarisierung. Wir sind ein Verein aus friedensbewegten Antimilitaristen, die hauptsächlich aus der Politik, Friedenswissenschaft kommen und sich 1996 zusammengeschlossen haben. Damals unmittelbarer Anlass war die Gründung des Kommandos Spezialkräfte in der Nähe von Tübingen in Calw, was damals so die Speerspitze der Bundeswehr und dieser Ausrichtung auf Auslandseinsätze war, die damals noch relativ neu war, die wir mit Sorge betrachtet haben. Und wir haben es uns als Verein so ein bisschen zur Aufgabe gestellt, kritisch vor allem die deutsche, aber auch die europäische und im Rahmen der NATO auch amerikanische Ausrichtungen auf Militärinterventionen zu begleiten, mit kritischen Analysen auch ein bisschen Gegenöffentlichkeiten, Gegeninformationen aufzubereiten, kritische Positionen zu diesen Auslandseinsätzen zu formulieren und uns da eben auch unter anderem mit den Motiven für solche Auslandseinsätze auseinanderzusetzen. Seit etwa 10 Jahren beobachten wir einen relativ sprunghaften Anstieg von westlichen Militärinterventionen. Wenn ich allein mal die Europäische Union nehme, die hat bis 2003 noch keine einzige Operation im Rahmen dieser, wie sie sich heute nennt, gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik gehabt. Inzwischen haben wir 28 davon laufend oder abgeschlossen. Das heißt, ein unglaublich exponentielles Wachstum von solchen Auslandseinsätzen. Auch die NATO ist mehr und mehr im Auslandseinsatz und damit auch die Bundeswehr als solche, die sich ja sowohl in Europäischer Union als auch NATO an Militäreinsätzen beteiligt. Besorgniserregend, wenn ich mir die Prognosen anschaue innerhalb der militärischen Strategieplanung, wird davon ausgegangen, dass es trotzdem, dass wir eigentlich einen stetigen Zuwachs haben, dass das sozusagen linear weitergehen wird. Das heißt, dass westliche Militäreinsätze immer häufiger und immer umfangreicher in Zukunft stattfinden werden. Das ist hier eigentlich nahezu jede Studie derzeit einig. Und die Frage ist natürlich, was sind die Ursachen dafür? Jetzt bin ich nicht der Ansicht, dass jeder einzelne Militäreinsatz westlicherseits mit Rohstoffen und noch weniger mit Klimawandel erklärt werden kann, aber doch eine ganze Menge. Also mal ein ehemaliger Staatssekretär hat mal gemeint, dass es schon irgendwie interessant sei, dass man eine Karte sozusagen mit Rohstofflagerstätten und eine Karte von Militäreinsätzen übereinander legen könnte auf der Welt und dann doch eine enorme Übereinstimmung sehen würde. Das trifft nicht für jeden Konflikt zu, aber für eine ganze Menge. Wo ich versucht habe sozusagen, oder wie man an das Thema Rohstoffe und vor allem auch Klimawandel in der Kombination rangehen kann und auch die Frage sozusagen der Militäreinsätze daraus. Meines Erachtens gibt es innerhalb des Militärs und der politischen Elite eine zunehmende Tendenz, Rohstofffragen, Klimawandelfragen zu versicherheitlichen, heißt es im politikwissenschaftlichen Diskurs. Das heißt, man geht ausschließlich militärpolitisch ran und man überlegt, wie man die Folgen von solchen Problemen gegebenenfalls militärisch verregelt. Das hat sehr viel damit zu tun, dass, wenn ich den Titel nehme oder den Untertitel hier Militäreinsätze statt Nachhaltigkeit, dass man zunehmend in der Planung dazu übergeht, ich würde mal sagen, Symptome von Konflikten militärisch zu bearbeiten, anstatt die Ursachen dieser Konflikte zu bewältigen. Und das hat wiederum viel damit zu tun, weil die Bewältigung von Konfliktursachen sehr, sehr viel mit westlicher Interessenspolitik zu tun hätte und eine Veränderung von nicht nachhaltiger, interessensgeleiteter Politik erfordern würde. Und da man dazu nicht bereit ist, die Konflikte aber und die gewaltsamen Konflikte zunehmen, ist man immer häufiger aus Sicht der westlichen Militärplanung gezwungen, in Anführungszeichen, militärisch zu versuchen, diese Probleme irgendwie in den Griff zu kriegen. Das ist so ein bisschen eine überspannende These, die ich versuchen möchte, anhand der beiden Problembereiche Rohstoffe und Klimawandel ein bisschen auszuführen, wie sich das konkret zeigt. Ich möchte anfangen mit dem Thema Rohstoffe. Wenn man über Rohstoffe spricht, dann natürlich hauptsächlich erstmal über Öl, aber ich möchte auch ein bisschen über andere Rohstoffe reden, nicht allein darauf irgendwie verkürzen. Dann ein bisschen über den Klimawandel was sprechen und abschließend nochmal so ein kurzes Fazit ziehen. Wie gesagt, Rohstoffe wird meistens und nicht ganz zu Unrecht immer auf die Energiefrage reduziert, also Öl, zunehmend wichtiger auch Gas. Erste Frage ist, warum ist Öl und Gas von so einer großen Bedeutung? Ich finde die beste, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, ich lese es aber auch vor, die beste Zusammenfassung der Bedeutung von Öl im internationalen System hat Daniel Yergin, ein konservativer Politikwissenschaftler, formuliert. Er hat so eine 1000-Seiten-Schwarte über die Geschichte des Öls und der Konflikte geschrieben. Und am Schluss so als Fazit sagte dann zur Bedeutung des Öls folgendes, Zitat: Die Kontrolle des Öls oder zumindest der Zugang zu ihm war immer ein großes strategisches Ziel. Das Öl erlaubt den Nationen, Besitz anzusammeln, ihre Wirtschaft anzutreiben, Güter zu produzieren und zu verkaufen, Waffen zu kaufen oder herzustellen, Kriege zu gewinnen. Das ist im Prinzip relativ kurz komprimiert die Bedeutung von Öl im internationalen System. Es ist Öl ist Macht. Und die Verfügungsgewalt über Öl ist natürlich auch ein mächtiger Faktor gegenüber anderen Staaten, auch als Druckmittel und Drohmittel. Das Buch ist 1991 auf Deutsch erschienen, das heißt, es ist schon relativ traditionell so. Das Problem aber insgesamt von Öl als Konfliktstoff nimmt zu aus verschiedenen Gründen. Ich will die nur ganz kurz anreißen, wo Probleme da liegen. In Klammer, das bedeutet immer auch mit auch Gas, ist ähnlich irgendwie eine Problemlage. Das Erste ist, wir werden eine dramatisch steigende Nachfrage haben. Trotz aller Versuche, in die alternativen Energien zu gehen, etc. pp., ist eigentlich, gibt es wenig Leute, die nicht davon ausgehen, dass die Nachfrage nach Öl nicht erheblich steigen wird. Es hat nicht nur mit Indien und China zu tun, auch in den Prognosen werden die USA etwa in 10 Jahren nochmal ein Drittel mehr verbrauchen als gerade. Und auch die Europäische Union gehen die meisten Studien davon aus, dass man sogar 10-15% mehr verbrauchen wird. Es hat für die USA, aber vor allem für die Europäische Union, ein relativ großes Problem, weil die eigenen Ölquellen erschöpft langsam zu Ende gehen. Das ist in der Europäischen Union vor allem das Nordseeöl, das eigentlich jetzt etwa noch 7 Jahre, je nachdem, irgendwie reichen wird. Und das folgt natürlich letztendlich dazu, dass es immer mehr notwendig wird, den eigenen Ölbedarf, Gasbedarf durch Exporte aus dem Ausland zu decken. Also eine große Export- oder Importabhängigkeit, nicht Exporte, sorry, von Vorkommen im Ausland. Summa summarum, im Jahr 2030 wird die Europäische Union als Ganze im Bereich des Öls 90% von Importen aus dem Ausland abhängig sein und im Bereich Erdgas 70-80%. Für Deutschland ist es noch gravierender. Deutschland ist gerade schon zu 97% von Ölreserven im Ausland abhängig, im Erdgasbereich 85%. Das heißt, der eine irgendwie Faktor, wachsende Nachfrage und wachsender Importbedarf. Das zweite ist, die Vorräte werden einfach knapper. Ich bin jetzt kein Geologe und die Geologen selber streiten sich weidlich, wie lange die Ölvorkommen noch insgesamt reichen. Es gibt da völlig unterschiedliche Positionen. Die meisten gruppieren sich etwa um so 30-40 Jahre herum. Der Punkt ist aber, dass Knappheit und Versorgungsengpässe auch deutlich früher schon eintreten werden. Auch da gibt es sehr unterschiedliche Positionen von Geologen, die sagen, das ist in 3-5 Jahren schon der Fall. Manche sagen, in 10 Jahren ist es der Fall. Aber wenn man linear sozusagen das Ölwachstum erhöht, dann ist es relativ klar, dass man in Bälde auch Versorgungsengpässe haben wird. Und der dritte Faktor, der zu diesem Bedeutungszuwachs von Energie und Öl und Gas beiträgt, ist, dass sich immer mehr Öl auf immer weniger Regionen konzentriert und dass diese Regionen extrem instabil sind. Klammer, meistens auch gerade oder unter anderem deswegen, weil sie ölreich sind. Lateinamerika ist Venezuela eines der wichtigsten Ölländer, Westafrika mit 10% der Weltölversorgung, Kaspische Region etwa 7-8%, je nach Zählung, aber der große Anteil ist im Persischen Golf, wo etwa 60% der weltweiten Ölversorgung liegen. Also diese drei Sachen kombiniert führen eben dazu, dass insgesamt in der Militärplanung relativ offen davon ausgegangen wird, dass es zunehmend zu Streitigkeiten und Konflikten kommen wird. Vollkommen offen wurde das anvisiert in einer Studie, die im Juli 2010 vom Zentrum der Transformation der Bundeswehr veröffentlicht wurde. Das ist sozusagen die Denkfabrik für die, sagen wir mal, die Vorwärtsplanung der Anforderungen an die Bundeswehr, dass man sich da aus sicherheitspolitischer Sicht darauf vorbereitet etc. Diese Studie namens Peak Oil, sicherheitspolitische Implikationen knapper Ressourcen, hatte 4 zentrale Befunde. Erstens, Öl und Gas werden zunehmend knapper. Zweitens, es wird eine Zunahme und harte Auseinandersetzung um Öl und Gas geben, sowohl in Ölländern, also um die Kontrolle in Ölländern selber, als auch aber zwischen Großmächten um die Kontrolle von Transportwegen etc. Das liest sich dann in dieser Studie so. Der Anteil des auf dem globalen, frei zugänglichen Ölmarkt gehandelten Öls wird abnehmen. Wirtschaftskraft, militärische Stärke oder der Besitz von Nuklearwaffen werden zu einem vorrangigen Instrument der Machtprojektion und zu einem bestimmten Faktor neuer Abhängigkeitsverhältnisse in den internationalen Beziehungen. Ein dritter wichtiger Befund dieser Bundeswehrstudie kommt gleich dahinter. Es geht nicht nur um die Kontrolle sozusagen vor Ort, sondern was immer wichtiger wird, sind die sogenannten Ströme. Also die Ströme der Globalisierung heißt es oft, also Handelswege, die ganzen Transportrouten, die Pipelines etc. Also sozusagen von dem Fördergebiet bis hin eine Absicherungslinie, bis hin ins Zielland zu gewährleisten. Das liest sich dann in besagter Bundeswehrstudie folgendermaßen. Die Infrastruktur, die zur Förderung und zum Verkauf von Öl notwendig ist, setzt ein stabiles staatliches Umfeld voraus. Es reicht nicht, das Ölfeld zu beherrschen. Auch der Transportweg und etwaige Umschlagplätze wie Seehäfen müssen frei zugänglich sein. Und der vierte Punkt, und den halte ich da drin natürlich für entscheidend, ist, das sind alles keine Probleme, die sozusagen im rein zivilen Bereich zu lösen seien. Gut, jetzt kann man sagen, die Bundeswehr ist natürlich auch dafür da. Aber man sagt dann eben, Zitat, durch die anhaltend hohe Ölabhängigkeit von Industriestaaten ist von einer verstärkten Einflussnahme in der strategischen Ellipse, also Großbereich, Kaspische Region, Persischer Golf, auszugehen, um die Energieversorgung aufrechtzuerhalten und ein günstiges Umfeld für eine stabile Förderung und Lieferung zu schaffen. Und jetzt der entscheidende Satz, dies muss nicht zwangsläufig militärisch erfolgen. Im Umkehrschluss ist es ja relativ einfach zu sagen, dass die militärische Option in jedem Fall da mitgedacht und sich offen gehalten wird. Ein weiteres Problem ist, das ist jetzt keine Analyse, die exklusiv in der Bundeswehr oder in deutschen Elitenkreisen kursiert. Auch die amerikanischen Geheimdienste beispielsweise haben schon 2008 eine relativ große Studie rausgebracht, wo von zunehmenden Ressourcenkonflikten ausgegangen worden ist. Vielleicht ein weniger bekanntes Beispiel, die russische nationale Sicherheitsstrategie in der aktuellen Version vom 12. Mai 2009 geht auch von einer Zunahme von Auseinandersetzungen um Rohstoffe aus. Ich will da mal kurz zitieren. Die internationale Politik wird sich künftig um den Zugang zu den Energiequellen der Welt einschließlich des Mittleren Ostens, der Barentssee, der arktischen Region, der Kaspischen Region und Zentralasiens drehen. Der Kampf um Kohlenwasserstoffreserven kann auch zu militärischen Konfrontationen führen. Also im Prinzip diese Analyse ist relativ verbreitet. Allein sozusagen die Verhinderung dessen kommt in diesen ganzen Studien wenig vor. Jetzt könnte man sagen, angesichts dieser Peak-Oil-Studie der Bundeswehr, naja, eigentlich ist das ein relativ alter Hut und das, ein Stück weit stimmt das auch. Wer sich ein bisschen mit deutscher Sicherheitspolitik beschäftigt, wird vielleicht schon mal gehört haben, dass eigentlich schon 1992, also unmittelbar nach Ende des Kalten Krieges, in den damaligen verteidigungspolitischen Richtlinien, also im bindenden Bundesverteidigungsministeriumsdokument, festgelegt wurde, dass die Bundeswehr auch zur Sicherung von Öl und Gas einzusetzen sei. Das hat sich dann praktisch fortgeschrieben durch alle Folgedokumente bis zum Weißbuch 2006, wurde sozusagen immer wieder als Topos und als wichtige Aufgabe der Bundeswehr bezeichnet wurden. Ich finde schon aber, dass es einen kleinen Unterschied gibt, nämlich das war eigentlich so ein Diskurs, der im stillen Kämmerlein stattfand. Also man konnte schon das wissen, wenn man es wollte, aber eigentlich, wenn es um Militäreinsätze ging, hat man doch eher die Menschenrechte betont, die internationale Verantwortung betont etc., jetzt direkte Rohstoffinteressen, dass Deutschland dafür Militär einsetzen würde, war eigentlich von 1992 bis nicht allzu langer Zeit eher verpönt. Und da meine ich, dass wir in letzter Zeit, und zwar innerhalb eines Jahres, eine sehr, sehr bedrohliche Verschiebung des Diskurses, auch was man in Deutschland sagen kann und darf, erleben. Sozusagen Ausgangspunkt der Verschiebung, den kennt ihr wahrscheinlich alle, ist Bundespräsident Horst Köhler, der sich im Mai 2010 ja hingestellt hat, den Satz kennt ihr wahrscheinlich alle, zum Zusammenhang von Wirtschaftsinteressen und deutschen Militäreinsätzen, Zitat. Meine Einschätzung ist aber, dass im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege, zum Beispiel ganze regionale Instabilitäten zu verhindern, die mit Sicherheit dann auch auf unsere Chancen zurückschlagen, negativ durch Handel, Arbeitsplätze und Einkommen. Explizit nennt er dann zum Beispiel den EU-Einsatz Atalanta, auf den ich später kurz zu sprechen kommen will. Das hat ja, wie wir alle wahrscheinlich wissen, einen relativen Sturm der Empörung ausgelöst, bis zu dem Punkt, ich glaube, Köhler ist durchaus wegen anderen Sachen auch zurückgetreten, aber zumindest war das ein Teil, das in der Presse etc. gesagt wurde, das ist ein Unding, auch von Seiten der vor allem rot-grünen Seite damals und Linkspartei, es ist ein Unding, dass für Wirtschaftsinteressen die Bundeswehr eingesetzt wird. Wenige Monate später, im November 2010, damaliger Verteidigungsminister Gutenberg stellt sich bei der Berliner Sicherheitskonferenz hin und sagt, ich frage mich bis heute, was so verwegen an Köhlers Aussage war. Keinerlei Problem damals mit dieser Aussage. Weiteres Zitat von Gutenberg, der Bedarf der aufstrebenden Mächte an Rohstoffen steigt ständig und tritt damit mit unseren Bedürfnissen in Konkurrenz. Da stellen sich Fragen auch für unsere Sicherheit, die für uns von strategischer Bedeutung sind. Das hat, wie gesagt, seinerzeit dann plötzlich überhaupt niemand mehr interessiert, obwohl es im Gehalt eigentlich nahezu dasselbe war, was Köhler gesagt hatte und was Köhler den Kopf gekostet hat. Gutenberg, wissen wir alle, musste aus anderen Gründen dann gehen. Das war der Zwischenschritt. Und jetzt haben wir nochmal eine neue Dimension, wie ich finde. Gutenbergs Nachfolger, Verteidigungsminister Thomas de Maizière, hat jetzt ganz frisch am 18. Mai, also gerade mal 12 Monate, nachdem Köhler seinen Hut nehmen musste, neue verteidigungspolitische Richtlinien erlassen. Und da wird sozusagen das, was man bisher gemacht hat, nämlich zuerst die Menschenrechte und hinten die Interessen in deutschen Strategiepapieren zu betonen, wird umgedreht. Das heißt, Deutschland ist eine, Zitat, rohstoffarme Exportnation. Die Bundeswehr muss einen freien und ungehirnten Welthandel sowie den freien Zugang zur Hohen See und zu natürlichen Ressourcen ermöglichen. Und dann wird hinten ran noch gesagt, und wir müssen darauf achten, die Bundeswehr nicht nur für unsere Interessen einzusetzen. Das heißt, man hat sozusagen diesen ganzen Topos umgeändert und auch das wurde eigentlich überhaupt nicht in den Medien beachtet, dass man inzwischen sozusagen die Interessen nach vorne stellt und eigentlich offensichtlich dieses Menschenrechtsargument gar nicht mehr für so gewichtig sieht. Ein Punkt, der mir noch wichtig ist eben, wenn wir über Rohstoffe und Militäreinsätze für Rohstoffsicherung reden, dann reden wir eben nicht nur über Öl und Gas, obwohl das mit Abstand die wichtigsten Rohstoffe sind. Als ich habe mich vor allem 2007 angefangen, nochmal stärker auch in Deutschland mit den verschiedenen Lobbygruppen etc. zu beschäftigen, die da tätig sind. Und da bin ich sehr, sehr überrascht gewesen, welche starke Rolle in Rohstoffsicherungsbereichen der Bund Deutscher Industrieller spielt. Die haben schon 2005 angefangen, eine eigene Arbeitsgruppe Rohstofffragen einzurichten. Seit 2005 gibt es jährlich Riesenkongresse, die BDI-Rohstoffkongresse, wo sich mit allen möglichen Aspekten von Rohstoffsicherung beschäftigt wird und da eben nicht nur mit Öl und Gas, sondern mit allen möglichen Sorten von seltenen Rohstoffen. Den Grund, warum man eben diesen Fokus dann auch erweitert hatte, den hat Ex-BDI-Chef Jürgen Thumann, finde ich, mal ganz griffig zusammengefasst. Ich zitiere ihn mal. Wenn wir kein Benzin mehr bekommen, fahren unsere Autos nicht mehr. Aber wenn wir keine Metalle mehr bekommen, dann brauchen wir kein Benzin mehr, denn dann haben wir auch keine Autos mehr. Sozusagen, das ist dann der Grund, warum insgesamt die Rohstoffe auch für die deutsche Wirtschaft weit über den Bereich der Energie hinausgehen und die Bedeutung. Ich möchte mal, um das nicht so ganz im Abstrakten zu belassen, zwei Beispiele für Militäreinsätze benennen oder versuchen auszuführen, wo ich der Ansicht bin, dass Rohstoffe im einen Fall eben nicht energetische Rohstoffe und im anderen Fall Öl und Gas eine ganz wesentliche Rolle oder die wesentliche Rolle spielen, dass diese Einsätze zustande gekommen sind. Das erste Beispiel sind die europäischen Einsätze im Kongo, wo auch Deutschland eine wichtige Rolle spielt. Und das zweite Beispiel ist der Militäreinsatz vom Horn von Afrika angeblich zur Pirateriebekämpfung. Zunächst mal zum Kongo. Also als ein Beispiel, wo jetzt nicht um Öl und Gas, sondern um andere Rohstoffe geht. In Kongo gab es viele, viele Jahre oder Jahrzehnte, muss man sagen, Bürgerkrieg, der, jetzt mal ganz grob gesagt oder verkürzt, 2003 mit der Bildung einer Übergangsregierung unter Joseph Kabila zum Ende kam. Diese Übergangsregierung war nicht demokratisch legitimiert, hatte aber angekündigt, dass Wahlen Ende 2004 stattfinden sollten, um sozusagen einen geregelten demokratischen Übergang im Kongo zu gewährleisten. Die Zeit seiner Präsidentschaft hat Joseph Kabila sehr, sehr schnell genutzt, um die Minenkonzession im Kongo sehr, sehr günstig zu verscherbeln. Es gab eine Untersuchung einer von unabhängigen Nichtregierungsorganisationen über die damalige Vergabe von Minenkonzessionen unter dieser Kabila-Regierung im Kongo. Die haben sich 61 Minenkonzessionen angeschaut. Die kamen zum Ergebnis, dass 23 so miserabel aus Sicht des Kongo sind, von Bedingungen her, dass sie sofort aufzulösen sind, also bedingungslos zu kündigen, und 38 extrem revisionsbedürftig, dass sozusagen ein adäquater Anteil auch sozusagen beim Kongo selber bleiben. Das heißt, kein einziger oder keine einzige dieser Minenkonzessionen war akzeptabel. Hauptprofiteure waren australische, europäische, amerikanische, in kleinen Teilen, aber ganz wenig chinesische Konzerne. Die Wahlen 2004 wurden dann von Joseph Kabila verschoben. Mitte 2005 wurden die nochmal verschoben. Es gab schwere Proteste der Zivilbevölkerung, die militärisch dann niedergeschlagen wurden. 2006 gab es dann die Wahlen und diese Wahlen wurden begleitet von dem EU-Militäreinsatz Euphor RD Kongo, hieß der. Der fand vom April bis November 2006 statt. Offizieller Auftrag der 2000 Soldaten, 780 Deutsche davon, war es, die freien demokratischen Wahlen im Kongo zu sichern. Was fast ein wörtliches Zitat damals von der Homepage der Bundeswehr. Problem an der Sache war, dass die größte zivile Oppositionspartei, die UDPS zum Beispiel, die Wahl boykottiert hatten mit dem Argument, die Wahlen seien schon von vornherein so unfair irgendwie in ihrer gesamten Struktur gestaltet, was irgendwie Auszählung von Urnen und so weiter anbelangt, dass eine faire Wahl gar nicht möglich sei. Das heißt im Prinzip, das Hauptziel in meiner Interpretation dieses EU-Militäreinsatzes war es, eine demokratische Legitimation für Joseph Kabila zu erreichen, der sich doch als sehr williger Verkäufer der Minenkonzession erwiesen hatte. Im Vorfeld dieses EU-Einsatzes unter deutscher Beteiligung gab es dann eine relativ skurrile Situation, nämlich der Bundeswehrverband hat ganzseitige Anzeigen in FAZ und Süddeutsche Zeitung geschalten mit dem Argument, was wollen wir denn im Kongo, wir haben doch da nichts verloren. Also unsere Interessen, deutsche Interessen, sicherheitspolitische Interessen sind überhaupt nicht betroffen, was machen wir da, worauf sich der damalige Verteidigungsminister Jung veranlasst sah zu erklären, dass es sehr wohl irgendwie eine Interessensfrage sei, ob in so einem rohstoffreichen Land wie im Kongo viel Kobalt, viel Zink, viel Gold, Kupfer, dass in so einem rohstoffreichen Land Stabilität herrschen würde. Noch deutlicheres Zitat zu den Hintergründen dieses Einsatzes, das ist jetzt relativ lang, aber ich fand es in seiner Deutlichkeit wirklich verblüffend für jemand, der so hoch in der deutschen Hierarchie stand, ist von Walter Stützle, der war lange Jahre Verteidigungsstaatssekretär, also Nummer 2 praktisch in der Hierarchie im Verteidigungsministerium. Der hat zu diesem Einsatz im Kongo Folgendes gesagt. Worum geht es? Afrika ist arm an Wohlstand, aber reich an Bodenschätzen. Vom Erdöl bis zum Uran, von Kobalt über Platin bis Titan, alles, was selten und teuer ist, findet sich in afrikanischer Erde. Unter den afrikanischen Staaten aber ist der Kongo das rohstoffreichste Land, das Land mit dem größten Potenzial. Der Wettlauf um die Ausbeutung der afrikanischen Rohstoffe ist längst heftig im Gange, auch im Kongo. Amerikaner und Chinesen gehen längst planvoller zu Werke als die Europäer. Ich lasse kurz was aus. Den Flüchtlingsstrom erst gar nicht entstehen zu lassen, die Bodenschätze dort heben, wo sie sich befinden, Afrikapolitik in Afrika betreiben. Das ist der Kern der weithin unbeachteten Afrika-Strategie der EU mit dem keineswegs unbescheidenen Titel die EU und Afrika auf dem Weg zu einer strategischen Partnerschaft. 6 Ziele nennt die Strategie, auf Platz 1 stehen Frieden und Sicherheit zu erreichen, unter anderem und im Dokument an prominent vorderer Stelle genannt mit militärischen Kriseneinsätzen der Europäischen Union. Das fand ich in der Deutlichkeit eigentlich von jemand, der es eigentlich wissen muss, von was er da redet, schon relativ deutlich. Interessant fand ich, er hat kurz danach noch ein Interview gegeben, also dieser Walter Stützle, und sagte dann, ja, diese Sachen konnte man natürlich in Deutschland nicht so deutlich aussprechen, deswegen hat man, Zitat, die Erfindung mit der Wahl gemacht. Also auch also als Türöffner, um sich da im Prinzip auch festzusetzen. Vielleicht kurz zu diesem Kongo-Einsatz noch einen kleinen Nachklapp. Der Militäreinsatz hat sich im Kongo der Europäischen Union wieder zurückgezogen. Geblieben sind aber 2 sogenannte Ausbildungsmissionen der Europäischen Union. Euse-Kongo, die kongolesische Armee aufbaut, und Eupol-Kongo, die bauen paramilitärische Polizeieinheiten aus und stellen praktisch damit derzeit Kabila den Machtapparat, den Repressionsapparat auch an die Seite, um sich im Land auch gegen massive Proteste der Zivilbevölkerung an der Macht halten zu können. Inzwischen ist der Kongo mehr oder minder eine Militärdiktatur geworden, auch eben unter tatkräftiger Mithilfe der Politik der Europäischen Union. Das ist also meines Erachtens ein Beispiel für einen Militäreinsatz, wo ich denke, dass eine ganz wesentliche Rolle sicherlich nicht die einzige, aber eine ganz wesentliche Rolle, dass man so einen Einsatz auch startet, die Rohstoffe im Land selber gewesen sind. Zweiter Bereich und der zweite Militäreinsatz, auf den ich eingehen wollte, ist der vor der Küste von Somalia. Dazu muss ich ein klein wenig ausholen, um auch ein bisschen auf Ursachen von Konflikten einzugehen und auf die Frage, was denn eigentlich unsere Wirtschaftspolitik mit solchen Konflikten gerade in der sogenannten dritten Welt zu tun hat. Wir haben seit etwa 40 Jahren das, was man mal so plakativ als neoliberale Weltwirtschaftsordnung, neoliberales Weltwirtschaftssystem bezeichnen könnte, das den Staaten der dritten Welt über die internationalen Finanzinstitutionen IWF, Weltbank etc. verordnet wurden. Dazu gehören eben dann Maßnahmen Privatisierung, Deregulierung des öffentlichen Sektors, Öffnung der Märkte für westliche Produkte, Investitionen, freier Handel, Schuldendienst, Abbau des Staates, vor allem Abbau von Subventionen, Abbau von staatlichen Leistungen etc. Das hat, auch hier relativ plakativ, aber irgendwie in der Tendenz ist es relativ eindeutig, in weiten Teilen der sogenannten dritten Welt zu einer dramatischen Verarmung, weiter Teil der Bevölkerung, es sind wenige, sind reich geworden damit auch, aber der Großteil der Bevölkerung ist dramatisch verarmt. Der Punkt ist, auch die Krise hat daran nichts geändert, die Außenwirtschaftspolitik zum Beispiel der Europäischen Union hält weiter, vor allem für Staaten in der dritten Welt, an diesem System fest. Sozusagen, die ganzen marktliberalen Maßnahmen werden weiterhin als einzig seligmachende Organisationsform diesen Staaten gepriesen. Und das hat eine ganz massive Auswirkung auf die Frage von Krieg und Frieden. Wenn man bei uns die Zeitung aufschlägt, wenn es um einen Bürgerkrieg in irgendeinem Land in Afrika oder sonst wo geht, dann werden da meistens wird so ein ganzes Bündel von Konfliktursachen gebracht. Religion, ethnische Konflikte, Hass, also so alles so irrationale Faktoren, die in diesen Ländern selber auch entstehen würden. Das missachtet die Tatsache, dass in der Konfliktforschung relativ unumstritten ist, dass zwar solche Faktoren wie religiöse Konflikte und sowas, Wasserknappheit, alles beitragen könnte, aber dass die maßgebliche Ursache, dass Konflikte in gewaltsame Auseinandersetzungen ausbrechen, Armut ist. Die, wie ich finde, eine bemerkenswerte Studie dazu ist von der Weltbank selber. Die hat sich alles mögliche empirische Material angeschaut zu den Ursachen von Bürgerkriegen. Das ist hier, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, Studie von Paul Collier, Breaking the Conflict Trap. Und die sagt eben, dass Armut der bei weitem wichtigste Grund ist für das Scheitern von Staaten und für Bürgerkriege. Das heißt, wenn aber die westlichen Staaten nicht bereit sind, diese neoliberale Politik in irgendeiner Weise zu verändern, eine zunehmende Verarmung von weiten Teilen der Weltbevölkerung in Kauf zu nehmen bereit sind, dann liegt es relativ auf der Hand, dass man mit einer Zunahme von Gewaltkonflikten in der dritten Welt rechnet. Und das ist auch tatsächlich so, nahezu jede Studie im Militärbereich geht davon aus, dass sogenannte Bürgerkriege, Failed States, also daraus Zusammenbruch von Staaten etc. zunehmen werden. Auch das wurde in einer, finde ich, beängstigenden Offenheit in einer Studie der Europäischen Union vom Mai 2011 dieser Zusammenhang von Armut und daraus entstehenden Konflikten benannt. Diese Studie ist erschienen vom Institute for Security Studies, das ist praktisch die Denkfabrik der Europäischen Union für strategische Fragen, also die wichtigste auch Beratung in strategischen Fragen für die Europäische Union. Und da gibt es eben einen programmatischen Artikel, der sich damit beschäftigt, welche Kapazitäten und Notwendigkeiten die Europäische Union im Jahr 2020 so haben muss. Ich will das auch mal vorlesen. Klingt relativ frisch erschienen, Zitat. Abschottungseinsätze. Schutz der Reichen dieser Welt vor den Spannungen und Problemen der Armen. Da der Anteil der armen, frustrierten Weltbevölkerung weiterhin sehr hoch sein wird, werden sich die Spannungen zwischen dieser Welt und der Welt der Reichen weiter verschärfen, mit entsprechenden Konsequenzen. Da es uns kaum gelingen wird, die Ursachen dieses Problems, das heißt die Funktionsstörungen der Gesellschaften, bis 2020 zu beseitigen, werden wir uns stärker abschotten müssen. Damit ist zum Beispiel die Grenzschutzagentur Frontex der Europäischen Union gemeint. Es geht aber nicht nur um die Abschottung, sondern im zweiten Bereich eben auch um die Absicherung von Transportwegen, wenn Konflikte, die maßgeblich eben was hier mit Verteilungsgerechtigkeit zu tun haben, die Versorgungslage der Europäischen Union im Bereich von Rohstoffen zum Beispiel beeinträchtigen, weil er fährt dann fort, der Autor, Zitat, für den Schutz der Ströme werden globale militärpolizeiliche Fähigkeiten, Klammer, Schutz von Seewegen und kritischen Knotenpunkten etc. und gewisse Machtprojektion, Klammer, Verhinderung von Blockaden und Bewältigung von regionaler Instabilität erforderlich sein. Das fand ich eine relativ kaltschnäuzige Akzeptanz, wie das gegenwärtige Wirtschaftssystem, Armut und Konflikte und letztendlich die militärische Verregelung dann doch einen relativ kausalen Zusammenhang da bilden, weil man, wie er selber sagt, Thomas Rees ist einer der einflussreichsten europäischen Sicherheitspolitiker derzeit, weil er selber sagt, nein, man wird das Problem, nämlich die Armut, nicht beseitigen in absehbarer Zeit, deswegen werden wir um das Militär nicht herumkommen. Und dieser Zusammenhang, der ist leider nicht nur theoretisch in diesen Strategiepapieren, sondern es gibt meines Erachtens auch konkrete Beispiele, wo sich das sehen lässt, dass sich so eine Kausalkette zwischen neoliberalen Wirtschaftssystem, Verarmung, Konflikten und westlichen Militäreinsätzen sehr, sehr gut nachweisen lässt. Und als ein Beispiel möchte ich da eben die Pirateriebekämpfung vom Horn von Afrika nennen. Also hier um Somalia, Horn von Afrika etc. Weil der eben auch was mit Ressourcensicherheit zu tun hat. Was ist in Somalia passiert? Somalia ist in den 80er Jahren vor allem in die sogenannten Schuldenfalle geraten. Die US-Notenbank hat mit dem sogenannten Folgeschock 1979 die Zinsen radikal erhöht, aus anderen Gründen. Aber das hatte zur Folge, dass Somalia, wie viele andere Länder auch, ihre Schulden nicht mehr bedienen konnten. Vor allem die Zinsen nicht mehr zahlen konnten. Es gab nur einen einzigen Akteur, wo man sich Geld leihen konnte, das war der Internationale Währungsfonds. Das ist heute ein klein wenig anders im Übrigen mit China. Aber damals war es der IWF. Und der IWF hat mit Somalia das gemacht, was eben in vielen anderen Ländern auch passiert ist, nämlich ein sogenanntes Strukturanpassungsprogramm. Also im Austausch dafür, dass sozusagen Somalia vom Bankrott vom IWF bewahrt wurde, wurde diese ganzen neoliberalen Maßnahmen aufoktroyiert. Privatisierung von Staatsbesitz, Abbau von Subventionen auf Nahrungsmittel, Rückbau des Staates, Öffnung für westliche Investitionen, dieses ganze sozusagen Paket, was damit einhergeht. Was dazu führte, dass Somalia als Staat mehr oder weniger zusammenbrach, es ist das entstanden, was man heute im Jargon einen fehlgeschlagenen Staat, das er ein Failed State nennt. Somalia hatte kein Geld mehr, unter anderem seine Küstenwache zu bezahlen. Staat war handlungsunfähig. Und diese Küstenwache ist eben dafür da, die 12-Meilen-Zone vor der Küste zu bewachen und dafür zu sorgen, dass da zum Beispiel keine ausländischen Fischfangflotten reinkommen. Und genau das ist eben in Somalia passiert. Französische, spanische und zum Teil auch chinesische Fischfangtrawler haben sich sozusagen diesen Umstand, dass es keine Küstenwache mehr gab, zu nutzen gemacht und haben das komplette Küstengebiet vor der Küste Somalia leergeräumt und damit einer wirklich großen Anzahl von Fischern, die von diesem Fischbestand bis dahin gelebt haben, die Lebensgrundlage entzogen. Und aus diesen beiden Gruppen, nämlich die ehemalige Küstenwache und die Fischer, die eigentlich keine andere Lebensgrundlage mehr hatten, haben sich dann die ersten Piratengruppen zusammengesetzt, die bis heute jetzt eben Schiffe in dieser Region aufbringen und damit sozusagen den globalen Handelsverkehr etc. gefährden. Wenn man die ersten Aussagen und die ersten Pamphlete von diesen Piraten in Anführungszeichen liest, dann ist das relativ interessant, weil sie selber sagen, sie handeln in Notwehr und versuchen sich im Prinzip hier einfach zur Wehr zu setzen gegenüber dem, was ihnen an Lebensgrundlage genommen worden ist. Zum Teil auch mit einer relativ starken, auch sagen wir mal, sozialkämpferischen Komponente, wie immer man auch dazu stehen mag. Aber von meiner Seite aus ist es relativ klar, dass wir in der Ursache und im Konflikt, wenn man nach unten geht, eine starke soziale Komponente haben. Jetzt kann man natürlich auf so ein Phänomen wie Piraterie auf zwei Arten und Weisen reagieren. Was NATO und Europäische Union gemacht haben, ist relativ eindeutig. Seit 2008 werden Kriegsschiffe in die Region entsendet, um das Piraterieproblem militärisch zu bekämpfen. Die Europäische Union tut es im Rahmen der sogenannten Atalanta-Mission, wo eben dann versucht wird, Piraten aufzubringen, hauptsächlich in Kenia abzuurteilen etc. Aber es ist eben ein Militäreinsatz, der meines Erachtens ganz wesentlich eben auch damit zusammenhängt, dass diese Region am Horn von Afrika vor allem an einer ganz wesentlichen Öltankerschifffahrtsnadelöhre liegt, nämlich hier im Golf von Aden, wo etwa 20-25% der globalen Tankerschifffahrt durchgehen. Und ich war damals zum Beispiel im Europäischen Parlament im Sicherheits- und Verteidigungsausschuss, wo die Atalanta-Mission eingeführt wurde. Und damals wurde das ja immer noch begründet mit, man muss die Schiffe des World Food Program schützen, dass die da durch können, um Somalia zu beschützen, der damalige Kommandeur Somalia mit Essen zu beliefern. Und der damalige Kommandeur dieser Atalanta-Mission hat da aber auch ganz offen gesagt, nee, die Lebensmittel würden wir schon anders hinkriegen, das ist nicht der Grund, es geht wirklich darum, diesen Handelsschifffahrtsweg und damit sozusagen die globalen Ströme, die eben besagter Herr Rees in diesem Papier der Europäischen Union besagt hat, diese Ströme auch damit die Ressourcen und den Ressourcenfluss abzusichern. Das ist also ein zweiter Bereich, wo ich denke, man kann viele andere oder einige andere Militäreinsätze nennen, wo ganz sicher natürlich Rohstoffe eine ganz wesentliche Rolle spielen. Aber ich wollte mich auf zwei begrenzen. Einen Satz vielleicht noch kurz zur militärischen Pirateriebekämpfung. Das hat nicht funktioniert. Erstaunlicherweise ist sowohl Anzahl als auch sozusagen geografische Verteilung der Piraterieüberfälle in dieser Region, man sieht das hier, das sind sozusagen die Piraterieangriffe, bevor NATO und die EU angefangen haben, also diese schwarzen Punkte, dort militärisch aktiv zu sein, 2007, das ist dann 2008, was zugenommen hat, hier sind wir bei 2009 und hier sind wir bei 2010. Also offensichtlich ist es selbst sozusagen immanent nicht unbedingt besonders erfolgreich. Dennoch habe ich von keiner Diskussion bis jetzt gehört, in irgendeiner Weise diese Einsätze anders zu gestalten oder beenden zu wollen. Das ist sozusagen der eine Bereich, also die Frage der militärischen Rohstoffsicherung. Der zweite Bereich, um den es heute ja gehen soll, ist die Frage, wie mit den Folgewirkungen des Klimawandels, ob und wenn ja, wie die Militärplanung, militärische Folgewirkungen etc. Da eine Rolle spielen. Lange Jahre hat das ganze Thema Klimawandel und Sicherheit eigentlich überhaupt keine Rolle innerhalb dieses ganzen Strategiediskurses gespielt. Zum Beispiel in der europäischen Sicherheitsstrategie von 2003, vom Dezember, ist Klimawandel kommt nicht mit einem Wort vor. Also war damals noch kein Ding. Hat sich aber inzwischen massiv verändert. Erstmals wurde aufs internationale Tapet gebracht das Thema Klimawandel und Sicherheit im April 2007 im UN-Sicherheitsrat. Dann sind die USA sehr, sehr schnell mit wichtigen Papieren nachgefolgt und auch die Europäische Union hat eine Klimastrategie in Auftrag gegeben und diese Klimastrategie ist dann im März 2008 erschienen. Das ist inzwischen eben das bindende Dokument für die Frage des Umgangs der Europäischen Union mit den Folgewirkungen des Klimawandels. Strategie nennt sich Klimawandel und internationale Sicherheit. Es gab ein paar Aktualisierungen, aber ich beziehe mich jetzt hier aufs Kerndokument. Als ich das seinerzeit durchgelesen habe, fand ich eine Sache besonders auffällig an dieser Klimastrategie. Und zwar, Klimawandel ist dann ein Problem dieser EU-Klimastrategie, wenn sie in Anführungszeichen unsere Interessen gefährdet. Also es wird immer ein Problem aufgetan und dann wird gesagt, was das sozusagen für unsere Interessen für eine Schwierigkeit hat, dass das aber sozusagen für viele Leute jetzt mal unabhängig von der Interessensbedrohungslage ein Drama ist, das kommt in dieser kompletten Strategie wenig vor. Und was genauso wenig vorkommt und das finde ich noch bedauerlicher ist, dass kaum oder keinerlei, ich würde sagen fast keinerlei, Überlegungen angestellt werden, wie denn die eigene Politik dazu beiträgt, ohnehin mit dem Klimawandel einhergehende Risiken noch weiter zu verschärfen. Sondern es wird eher dann mit einer militärischen Bewältigung überlegt, umzugehen. Insgesamt ist es relativ eindeutig, da sind sich, glaube ich, alle Studien einig, dass der Klimawandel als solcher die ärmsten Regionen in der Welt mit Abstand am härtesten treffen wird. Das ist, glaube ich, relativ unbestritten, soweit ich das sehen kann. Die EU-Klimastrategie folgert dann eben, dass aus dieser zunehmenden Problemen, die sicherheitspolitisch irgendwie für die dritte Welt kommt, Zitat, zivile Unruhen folgen können und die Erderwärmung werde, Zitat, Instabilität schwacher oder gescheiterter Staaten erhöhen, also ohnehin irgendwie eine kritische Situation weiter verschärfen. Das ist ein zentrales Moment dieser Strategie, weil sie sagt, der Klimawandel ist ein Threat Multiplier, also ein Bedrohungsmaximierer, der ohnehin vorhandene Konflikte halt verschärft. Und da kommt dann eben die Frage, ja, wann ist Instabilität ein Problem und dann geht diese EU-Klimastrategie weiter und sagt, Politische Instabilität hat besonders negative Auswirkungen auf Europas Energiesicherheit, insbesondere im Mittleren Osten und in Zentralasien. So ist jetzt eben nicht das Problem, ist, dass das ganze Problem von Sicherheitsauswirkungen von Klimawandel ja in vielen Regionen, vielen Staaten, vielen armen Staaten stattfindet. Aber im Folgesatz eben wird in dieser EU-Klimastrategie halt ausschließlich dann die Regionen auch herausgehoben, wo man natürlich ganz relevante Interessen, in dem Fall Mittlerer Osten, Zentralasien, Energieinteressen hat. Ganz spannend, im Gegensatz zu dieser EU-Klimastrategie, als Kontrapunkt fand ich nahezu gleichzeitig erschienene, etwa 300-seitige Studie des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung zu globalen Umweltveränderungen. Auch die haben sich beschäftigt mit der Frage sicherheitspolitische Auswirkungen des Klimawandels. Und die kamen zum Beispiel auch hier zu einer ganz wichtigen anderen Einschätzung und vor allem sie haben sich angeschaut, wo die Ursachen liegen und wo die Probleme dann irgendwie auch angegangen werden könnten. Das greift ein bisschen das, was ich vorhin schon gesagt hatte, auch zur Frage von Armut und Konflikten auf. Also dieser abgekürzte WBGU, Studie im Auftrag der Bundesregierung seinerzeit, sagt dann, Zitat, empirische Untersuchungen zeigen, dass arme Länder deutlich konfliktanfälliger sind als wohlhabende Gesellschaften. Der Klimawandel wird gerade in Entwicklungsländern zu spürbaren ökonomischen Kosten führen. Klimawandel kann also Entwicklungsblockaden und Armut verstärken und über diesen Mechanismus die Konfliktgefährdung von Gesellschaften steigern. Und jetzt kommt die entscheidende Schlussfolgerung, die eben sich in dieser offiziellen EU-Klimastrategie nicht findet. Dieser wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung fordert in dieser Studie dann eben, dass ein globales Kompensationsregime, ein Umverteilungsmechanismus mit Umsteuerung auf Entwicklungshilfe von den Verbraucherländern, die ja natürlich auch diejenigen sind, die die größten Emissionen haben etc., in einem drastisch größeren Ausmaß stattfinden muss, als es nur gerade überhaupt angedacht wird. Und das, was gerade angedacht wird, ist nicht besonders viel und nicht mal darauf kann man sich einigen, muss man ja dazu noch sagen. Also zwar irgendwie eine Möglichkeit, auch da anders ranzugehen. Ein wichtiger Punkt, wo Klimawandel insgesamt auch die Frage von Militäreinsätzen Auswirkungen haben wird, ist auch die Frage von Desertifikation, also die Versteppung und die nicht benutzbare agrarwirtschaftliche Bearbeitung von Ländern. Ende 2009 ist die Zahl von hunderten Menschen das erste Mal über 1 Milliarde gestiegen. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass sich die Zahl bis 2030 nochmal verdoppelt. Und auch da spielt der Klimawandel eine wichtige Rolle, weil eben diese Versteppung ein ganz wichtiger Teilbestand ist, der eben irgendwie das nutzbare Land, zumindest in Teilen der Welt, extrem verringert. Zum Beispiel in Russland sieht das ein bisschen anders aus, aber in Afrika ist es vor allem schwierig. Und es gibt einige Konflikte, wie zum Beispiel in Darfur, im Sudan, die durchaus auch was mit Auseinandersetzungen um knapper werdendes Ackerland zu tun haben, zwischen Reitermilizen und sesshaften Bauern, wo man jetzt schon sieht, dass sich da auch wieder Konflikte verschärfen. Es gibt aber auch einen zweiten Bereich in diesem Zusammenhang, wo man sieht, dass auch, sagen wir mal, es gar nicht so einfach ist mit dem Klimaschutz. Nämlich die Agrotreibstoffe haben ja massiv zugenommen, also Biodiesel, Biotreibstoffe etc. Und da sieht man auch, wenn was nicht gut gemacht ist oder nicht gut durchdacht ist in dem Bereich, dann nützt der beste Vorsatz, nämlich CO2-Emissionen zu reduzieren über Biotreibstoffe, nützt auch nichts, weil diese Biotreibstoffe zu einer massiven Verteuerung von Lebensmitteln geführt haben und da in der Folge in vielen Ländern zu Hungeraufständen, die dann wiederum von den dortigen Regimen meistens repressiv, nämlich mit einfach Aufstandsbekämpfung niedergeschlagen wurden. Vor allem 2007, 2008 gab es in 39 Ländern Hungeraufstände, über die bei uns, finde ich, sehr, sehr wenig berichtet worden ist. In den meisten Ländern mit schweren Militäreinsätzen niedergebügelt worden. Und der Großteil, gibt es zumindest Studien, der damaligen Preisanstiege wird auf Agrotreibstoffe und ein großer Teil zurückgeführt. Also da muss man halt immer auch gucken, dass nicht jede einzelne Maßnahme zum Klimaschutz dann eben auch, sagen wir mal, in anderen Bereichen problematische Folgen nach sich zieht. Ein weiterer Bereich, wo man eben sieht, wie ich finde, repressiv sozusagen die Folgen von Klimawandel in der EU verregelt werden, ist die Migration. Es gibt auch einen relativ breiten Konsens, auch dass Klimawandel wird zu mehr Migration führen. Das ist, glaube ich, eine relativ unumstrittene Tatsache. Die Klimastrategie der EU sagt dazu selber, Europa muss sich auf einen substanziell höheren Migrationsdruck einstellen. Sagt aber im Folgesatz, dass man die Kapazitäten von Frontex, also der Europäischen Grenzschutzagentur, ausbauen muss, um hier eben die Abschottungseinsätze, was dann praktisch das theoretische Äquivalent ist, also die Barrieren gegenüber den Armen, einfach höher zu machen. Also Frontex ist als Europäische Grenzschutzagentur wirklich sehr unappetitlich. Ist zum Beispiel jetzt derzeit aufgefallen, dadurch, dass Frontex die zentrale Migrationsabschottung gegenüber Nordafrika macht, wo die Leute gerade nicht mehr übers Mittelmeer flüchten können und zum Teil einfach zu Hunderten auch im Mittelmeer ertrinken. Also das ist tatsächlich Frontex. Letzte Woche wurde ein Ausbau aber zum Beispiel dieser Grenzschutzagentur beschlossen. Und auch hier eben, man kann es aber auch andersrum irgendwie überlegen oder andersrum machen. Dieser wissenschaftliche Beirat globale Umweltfragen setzt da eben einen Kontrapunkt, was seiner Meinung nach richtig wäre. Plädiert nämlich dafür, Zitat, dass sich die Industrieländer nach dem Verursacherprinzip ihrer Verantwortung stellen müssen, einen primär an der inneren Sicherheit der Industriestaaten orientierten Ansatz, wie in der aktuellen EU-Politik sichtbar wird, bewertet der wissenschaftliche Beirat globale Umweltfragen als zu einseitig, reaktiv und bestenfalls kurzfristig wirksam. Also, ich denke, es wird immer klar, dass es zwei Möglichkeiten gibt, eben mit so Konflikten auch umzugehen. Und auf welcher Seite sich leider die EU befindet, ist hoffentlich auch deutlich. Im letzten Bereich, Klimawandel und Konflikt, es gibt zynisch gesagt auch sowas wie einen kollateralen Nutzen. Nämlich das Abschmelzen der Polkappen hat Begehrlichkeiten wecken lassen, weil dadurch das erste Mal die Hoffnung besteht, zumindest von manchen Leuten, dass die dort lagernden Öl- und Gasvorkommen das erste Mal erschließbar werden. Die Schätzung derzeit ist, dass etwa, je nachdem, wen man da liest, zwischen 10%, das wäre etwa das, was im Irak liegt, und 25%, das ist das, was in Saudi-Arabien liegt, an Öl- und Gasvorkommen weltweit sozusagen in der Arktis dann schürfbar wären, wenn eben der Klimawandel in dem Tempo weitergehen würde, wie gerade auch. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten, gerade in Zeiten knapper werdenden Rohstoffe gibt es einen unglaublichen Run, wenn es sich die Vermutung auftut, dass neue Energievorkommen irgendwo entdeckt werden könnten. In der EU-Klimastrategie heißt es dann so, Zitat, als Resultat der globalen Erwärmung werden die Polarregionen ausbeutbar, da vormals unzugängliche Regionen aufgrund der Auswirkungen des Klimaeffekts geöffnet werden, werden sich die Auseinandersetzungen um Ressourcen verschärfen. Darüber hinaus verändern die verbesserten Zugriffsmöglichkeiten auf die riesigen Hydrokarbonreserven in der arktischen Region die geostrategische Dynamik in der Region und haben möglicherweise Auswirkungen auf die internationale Stabilität und europäische Sicherheitsinteressen. Das war, wie gesagt, März 2008. Kurz ein Dreivierteljahr später hat die EU-Kommission dann eine eigene Arktis-Strategie veröffentlicht, wo dann gesagt wurde, nein, wir müssen erste Fähigkeiten für den High North, heißt das sozusagen, ausbauen, also Schiffsfähigkeiten, um Machtprojektionen in der Arktis betreiben zu können, mit explizitem Verweis darauf, dass der Run ja sozusagen auf die Arktis derzeit schon losgegangen ist. Da ist auch wie überall die Europäische Union nicht der einzige problematische Akteur, auch die USA und auch Russland zum Beispiel sind da eifrig mit dabei, zu versuchen, Claims abzustecken, Marinefähigkeiten auszubilden, die in der Arktis aktiv werden können, etc. Vielleicht kurzer Abstecher noch zur Arktis, die ist unter anderem deswegen auch, und das ist wiederum eine Folgewirkung des Klimawandels, die ist auch deswegen so interessant, weil sie neue Schifffahrtsrouten öffnet. Bislang ist sowohl die Nordostpassage fast die ganze Zeit zugefroren. Mit dem Klimawandel und mit dem zunehmenden Abschmelzen der Polkappen kann man eben die Seewege extrem verkürzen. Das heißt, der Seeweg zwischen Tokio und Hamburg wird sich von derzeit 21.000 Kilometer auf 13.000 verkürzen, wenn man über die Arktis fahren kann. Und damit ist natürlich auch die Kontrolle beispielsweise über diese Seefahrtswege von immensem Interesse. Genauso übrigens der Seeweg zwischen Ostasien und den USA, also Westküste USA, von 18.000 auf 14.000 Kilometer. Und auch da gibt es extreme Reibereien inzwischen, weil vor allem Russland beispielsweise beansprucht, diese Seewege praktisch kontrollieren zu dürfen, was die USA auch machen, mit Abstrichen auch von europäischer Seite. das löse ich jetzt nicht länger vor, aber auch in der Bundeswehr gibt es da eben eine eifrige Diskussion, eine Expeditionary Navy, also eben dann Marinekräfte für den Einsatz in der Arktis im High North, wie man es eben im Fachjargon sagt, auszubilden, etc. Abschließend zu dem Komplex, was hoffe ich auch deutlich geworden ist, diese komplette EU-Klimastrategie ist eine rein repressive Verregelung von Konflikten. Irgendeine Form von Ursachenbekämpfung habe ich beim besten Willen da kaum erkennen können und stattdessen wird im Prinzip jedes Mal gesagt, naja gut, dann müssen wir halt gegebenenfalls militärisch mit den Folgen umgehen. Das mündet dann in eine ganze Litanei von auch Forderungen, die Instrumente zum Krisenmanagement und zum Katastrophenschutz, also zivile und militärische Fähigkeiten der Europäischen Union, um mit den sicherheitspolitischen Folgen des Klimawandels umzugehen, auszubauen. Es gab dann noch einen Bericht des Europäischen Parlaments zu dieser EU-Klimastrategie. Da hat das Europäische Parlament dann gesagt, ja, das ist ja richtig, dass wir da aufrüsten müssen. Aber das ist ja alles noch ein bisschen diffus und hat dann halt einfach eine komplette Liste aufgeschrieben. Überwachungskapazitäten, Interventionsfähigkeiten in den irgendwie Szenarien. Also so wurde das auch im Europäischen Parlament dann leider verhandelt. Und auch hier eben gibt es Möglichkeiten, es anders zu machen. Statt dieser repressiven Verregelung, wie es die Europäische Union derzeit irgendwie vorschlägt und eigentlich auch aktiv betreibt, schlägt dieser wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung vor, Zitat, die Militärhaushalte sollten deutlich zugunsten präventiver Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit umgeschichtet werden. Ich glaube, das sind eben die zwei Alternativen, die man hat, mit diesen Konflikten umzugehen. Und derzeit ist es leider so, dass diese Vorschläge dieses WBGU relativ wenig Gehör finden. Das ist aber im Prinzip die einzige Möglichkeit, glaube ich, um auch nachhaltig an diese Konfliktkonstellationen ranzugehen. Wenn man dazu nicht bereit ist, und das bedeutet eben auch eigene Interessen und die Durchsetzung eigener Interessen darauf zu verzichten, dann wird einem tatsächlich, glaube ich, wenig anderes übrig bleiben, als militärisch sozusagen diesen Dampfkessel von Konflikten, den man sich damit auch ans Bein bindet, notdürftig irgendwie zu versuchen, unter Kontrolle zu halten. Ob das gelingt, glaube ich, steht übrigens auf einem ganz anderen Papier. Abschließend, weil ich darüber wirklich ganz besonders gestolpert bin, in dieser Studie vom Mai 2011 über die künftigen Anforderungen der Europäischen Union und als ein deutliches Beispiel, wie eben Konflikte auch, sagen wir mal, repressiv dann verregelt werden können, sind die Aussagen von diesem Herrn Thomas Rees zur Frage von, sagen wir mal, von Disziplinierung von Umweltnormen. Ich will ihn mal kurz zitieren. Wir müssen also unsere Anstrengungen intensivieren, um die Umwelt nicht nur in Europa, sondern weltweit zu schützen. Hierfür werden wir eine Fülle von globalen Polizei- und Strafverfolgungsfähigkeiten benötigen, die im Extremfall auch solide Fähigkeiten zur Machtprojektion umfassen sollte. Also solide Fähigkeiten zur Machtprojektion ist praktisch ein Militäreinsatz. Was er damit sagt, ist im Prinzip, dass natürlich gewisse Normen im Umweltbereich gesetzt werden und dass die Einforderung dieser Normen, in dem Fall, es geht um Militär der Europäischen Union, von der Europäischen Union militärisch überwacht wird. Da ist natürlich dann die Frage sozusagen, wer setzt diese Normen? Und wenn ich mir insgesamt anschaue, wer das Problem ist im Klimabereich, dann sind es sicherlich zuallererst die USA und China, aber gleich dahinter und nicht so arg weit dahinter kommen natürlich auch Staaten der Europäischen Union. Um die geht es natürlich da nicht, sondern es geht um irgendwie andere Staaten in der sogenannten Dritten Welt, die man da meint, maßregeln zu müssen, die aber häufig eben auch Opfer sind von vielen anderen Politiken und gar nicht in der Lage sind und auch nicht in die Lage versetzt werden, sinnvoll mit dem Problem des Klimawandels umgehen zu können. Das bringt mich eben abschließend zur Frage der alternativen Energien. Was klar ist natürlich, alternative Energien müssen her. Sie müssen dringend her, sie müssen schnell her, sie müssen umfassend her, sie müssen her, um die Frage der Auseinandersetzung um Energievorkommen abzumildern, um in irgendeiner Form da in eine andere Richtung zu kommen. Sie müssen vor allem aber natürlich her, um den Klimawandel in irgendeiner Weise in den Griff zu kriegen. Aber ich glaube, dass sozusagen der alleinige Ruf nach den alternativen Energien schon ein bisschen manchmal überdacht werden muss. Vielleicht auch, um eine Diskussion anzuregen, so zwei, drei Aspekte da noch reinbringen, weil alternative Energien allein nicht unbedingt eine Lösung bringen müssen für alle Fragen, die ich irgendwie und alle Probleme, die ich versucht habe, ja auch ein bisschen aufzuzeichnen. Ein Problem oder eine Schwierigkeit, die mir aufgefallen ist vor einigen Jahren, ich bin in der Zeitschrift Wissenschaft und Frieden, was Magazin ist halt eben auch, was sich friedenswissenschaftlich mit Konflikten beschäftigt, eine Redaktion. Und da hat sich ausgehend von dem Artikel eine relativ interessante Diskussion zwischen linken Naturwissenschaftlern entsponnen, ob nämlich es überhaupt möglich ist, in einem wachstumsbasierten Modell, was nun mal unser System derzeit auf jeden Fall ist, also es braucht ja eine gewisse Prozentzahl an Wachstum und damit auch mehr Energieverbrauch, ob es überhaupt möglich ist, in diesem Modell die Menge an Energie, die benötigt wird, für dieses Modell mit alternativen Energien bereitzustellen. Ich bin kein Naturwissenschaftler, ich kann das nicht beurteilen, ich fand aber die Debatte relativ interessant, weil sozusagen die kritische Seite da gesagt hat, dass wir werden das nicht schaffen. Es ist sozusagen Sand in die Augen zu streuen, zu glauben, dass man mit diesem Wirtschaftssystem, wie so derzeit aufgestellt ist, diesen riesigen Energiebedarf decken kann. Wir müssen auch grundsätzlich über unser Wirtschaftssystem diskutieren, ansonsten werden wir das nicht schaffen. Ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt, ich kann das als Nicht-Naturwissenschaftler nicht beurteilen, fand es aber eine interessante Debatte und auch eine wichtige Debatte. Und das Zweite ist natürlich, dass allein mit der Umkehrung von, sagen wir mal, derzeit kohlenstoffbasierten Energieträgern, also Öl und Gas, auf alternative Energien einige Fragen nicht notgedrungen gelöst werden, nämlich die Frage der Verfügungsgewalt und der Frage, dass Energie trotzdem Macht bleibt gegebenenfalls. Also zynisch gesagt, womöglich macht es für viele Menschen überhaupt keinen Unterschied, ob man jetzt bei Esso Öl oder Wasserstoff tankt, wenn die Verfügungsgewalt weiterhin bei großen Konzernen liegt und wenn Staaten sich weiterhin machtpolitische Auseinandersetzungen liefern um den Zugang zu Energie, der gegebenenfalls weiterhin ja auch umstritten bleibt, auch wenn er in alternativen Energien liegt. Und das wird umso wahrscheinlicher, wenn die alternativen Energien, wie es derzeit eben ganz stark propagiert wird, in solche Megaprojekte reingehen wie Desertec. Desertec als der Versuch, vor allem in Nordafrika über Zwischengeschalt, in fast komplett Nordafrika, über zwischengeschaltete Photovoltaikanlagen riesige Energiemengen zu erzeugen mit enormen Investitionsvolumen von bis zu 300 Milliarden Euro, je nach Schätzung, manche sagen 150, manche 200, manche 300. Auf jeden Fall ein Riesenprojekt, wo die Großindustrie praktisch gerade schon wieder dabei ist, sich die künftige Monopolisierung der alternativen Energien in weiten Teilen wieder zu versuchen, unter Nagel zu reißen, und zwar natürlich in Ländern, wo zum Teil auch dort zum Beispiel die Stämme sie gar nicht haben wollen, wo jetzt schon Konflikte vorprogrammiert sind und wo die Bundeswehr jetzt sagt, ja, wir müssen in die alternativen Energien, das ist eine Lösung dieser Studie, die ich am Anfang angeführt habe, wir müssen in die alternativen Energien, aber wir müssen dann eben die Folgewirkungen auch die militärische Absicherung bei den alternativen Energien im Auge behalten. Also letztes Zitat meinerseits von dieser Peak Oil Studie aus dem Juli 2010 vom Zentrum der Transformation für Transformation der Bundeswehr. Der Ausbau der erneuerbaren Energien impliziert weiträumige Energieregionen, die sowohl Quellen als auch Verbraucher von Energie transnational und teils transkontinental über Energienetzwerke verbinden. Damit erweitern sich zum einen die Ausdehnung und die Art kritischer Infrastrukturen. Die Bundeswehr wird sich als wichtiger Teil der sicherheitspolitischen Landschaft diesen Veränderungen nicht entziehen können. Konkret müssten die sicherheitspolitischen Herausforderungen des Desertec-Projektes vertieft untersucht werden. Das heißt, hier wird im Prinzip schon die Folgewirkung auch von Desertec und einer möglichen Gefährdung von dortigen auch Investitionen etc. auch schon wieder weitergedacht. Das heißt, wenn ich das zu Ende denke, glaube ich, wenn man über die alternativen Energien auch vor allem als Sicherheitsrisiko und als Möglichkeit, Sicherheitsrisiken abzuwenden, Militäreinsätze abzuwenden, redet, dann muss man sagen, es braucht gleichzeitig eine Dezentralisierung von Energieversorgung, eine Regionalisierung von Energieversorgung, um eben diese Probleme, die sich um Energie herumranken, nämlich dass Energie auch Machtpotenziale hat, möglichst weit abzumildern. In gewisser Sinne so eine Art von Power to the People. Man muss sich ja auch klar machen, dass 1,3 Milliarden Menschen weiterhin auch keinerlei Zugang zu Energie haben. Und auch das über regionalisierte und dezentralisierte kleine alternative Einheiten wäre das wahrscheinlich deutlich besser zu beheben, als über diese Großprojekte, denen man, glaube ich, zunehmend auch kritisch gegenüberstehen muss, weil eben nicht, das ist mein abschließendes Plädoyer, nicht überall, wo alternative Energie draufsteht, muss notgedrungen eben was Progressives rauskommen. So, ich danke euch für die Aufmerksamkeit, hoffe, dass es vielleicht die ein oder andere Nachfrage gibt. Ja.